Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Mitte der 70er Jahre entdeckten Grabräuber mitten in den schwindelnden Höhen der Sierra Nevada in Kolumbien über 250 Terrassen einer hochentwickelten Kultur. Ciudad Perdida, die verlorene Stadt, ist bis heute für die Indigenen ein heiliger Ort, zu dem nur ein Weg führt, ein mehrtägiger Trek, zu Fuß durch den Dschungel. Unser Reporter Burkhard Birke ist für uns aufgebrochen und eingetaucht in diese magische Welt.
Eine Stunde und 4 Minuten soll der Flug dauern, verkündete Pilot am Flughafen El Dorado in Bogotá. Über die Bergrücken der Anden, über das Tal des Magdalena-Flusses schwebt der Airbus A320 in nördlicher Richtung auf 10.000 Metern Höhe nach Santa Marta. Kurz vor der Landung tauchen am Horizont die ewig schneebedeckten Berge der Sierra Nevada auf. Der Pico Colón und der Pico Bolívar ragen 5.775 Meter in den Himmel. Das Weiß ihrer Gletscher verschwimmt in einem Meer von hellen Wolkenfetzen und grauen Felswänden. Etwas tiefer bedeckt ein grünes Meer an üppiger Vegetation die zerklüfteten Berghänge. Der Anblick ist erhebend. Hier also schlägt das Herz der Welt für Kolumbiens Ureinwohner, denke ich. Auf 16.000 Quadratkilometern beherbergt dieser nördlichste Ausläufer der Zentralkordillere der Anden die zweithöchste Artenvielfalt der Welt. Jede Klimazone ist zu finden. Vom ewigen Schnee sind es gerade einmal 40 Kilometer Luftlinie zu den türkisfarbenen Gewässern der tropischen Karibikküste. Irgendwo da unten, so denke ich beim Blick aus dem ovalen Flugzeugfenster in die dunkelgrüne Berglandschaft, liegt mein Ziel, liegt Ciudad Perdida, die verlorene Stadt, jener Ort, der Zeugnis von der Tairona-Kultur gibt. Ein Ort, der noch immer heilig ist für die indigenen Völker der Sierra Nevada, der letzten Kultur mit hohem Priestertum in Lateinamerika. Selbst in Pandemiezeiten ist die Hafenstadt Santa Marta Ort ausgelassener Fröhlichkeit und Feierlaune. Hier tanken einheimische und ausländische Touristen gleichermaßen Sonne und Ausgelassenheit. Hin und wieder sieht man in der bunten Menge ganz in weiße Baumwollkleider gehüllte, meist barfuß laufende Indigene. Manche verkaufen gewebte Umhängetaschen aus Baumwolle oder Agavenfasern. Santa Marta ist Start und Ziel der 5-tägigen Tour nach Ciudad Perdida. Hier treffen wir unseren indigenen Begleiter Celso an einer belebten Straße entlang der Strandpromenade.
Aquí estamos en Santa Marta. Pues vamos saliendo de Santa Marta para.
Wir befinden uns jetzt in Santa Marta und werden gleich nach Machete Pelado aufbrechen, von wo wir die Tour nach Ciudad Perdida zu Fuß fortsetzen. Erst fahren wir ungefähr eine Stunde mit dem Geländewagen über die Troncal, die Küstenstraße. Von da geht's dann hoch in die Berge bis Machete Pelado.
Offiziell heißt der Ort Mamey, wurde aber von den Siedlern Machete Pelado, auf Deutsch Blanke Machete, getauft.
Yo soy una tribu Wiwa.
Celso stammt von der indigenen Gruppe der Viva, einer der 4 Ethnien der Sierra Nevada, die das Erbe der Tairona-Kultur angetreten haben, erklärt er uns. Eigentlich heiße er Salemaco, derjenige, der Ordnung schafft, sagt er mit einem Hauch von Lächeln im sonnengegerbten Gesicht mit dem markanten Schnurrbart. Alle um uns herum nennen den kleinen, stämmigen, ganz in die typischen weißen Baumwollkleider gehüllten Mann mit dem Strohhut Celso, obwohl Salemaco gar nicht mal so ein richtiger Zungenbrecher ist. Celso wird also entsprechend seinem indigenen Namen für uns und für Ordnung sorgen, die nächsten Tage auf dem Pfad zur verlorenen Stadt, die wir am Morgen des 3. Tages der Trekkingtour erreichen sollen. Celso ist froh, dass er wieder Besucher nach Ciudad Perdida führen darf. Pandemiebedingt war der Weg zur verlorenen Stadt monatelang geschlossen. Kolumbien hatte strikte Ausgangssperren verhängt. Überdies galt es, die indigenen Gemeinschaften entlang der Route nach Ciudad Perdida besonders zu schützen. Denn der Ort liegt mitten im Reservat der Wiwa, Arawakos und Kogi, von 3 der insgesamt 4 verbliebenen Völker der Sierra Nevada. Während der Pandemie hätten die für die Tour nach Ciudad Perdida zugelassenen Agenturen die Indigenen und Führer auch finanziell unterstützt, sagt mir Sandra Gomez von der Reiseagentur Turcol und weist auf die strikten Hygienebedingungen hin.
Nur Besucher mit negativem Test und seit einiger Zeit nur mit kompletter Impfung dürfen auf die Trekkingtour. Wir halten uns strikt an die Vorschriften.
Sandra kontrolliert unsere Impfzertifikate und gibt grünes Licht für die Teilnahme. Es kann losgehen. Der Geländewagen wartet. Aber hätte man nicht auch mit dem Hubschrauber hochfliegen können?
Vor Jahren durfte man mit dem Hubschrauber hoch, aber heutzutage ist das verboten. Nur in Notfällen werden Besucher mit dem Hubschrauber zurückgeholt, wenn sie gestürzt sind, sich verletzt haben. Der Tourismus mit dem Hubschrauber ist verboten. Gelegentliche Überflüge sind erlaubt, aber eine Landung in Ciudad Perdida führt zu Zerstörungen und ist verboten.
Auch die Zahl der Besucher ist begrenzt, erklärt Sandra. In der Hauptsaison maximal 150 pro Tag, in der Nebensaison 20 bis 30 höchstens.
Deep in the rainforest in northern Colombia.
In einem kurzen Video werden die Besucher auf die Strapazen vorbereitet. Sprichwörtlich über Stock und Stein, durch Flüsse, über Berge, durch Täler, Matsch und üppige Vegetation führt der Weg nach Ciudad Perdida zur verlorenen Stadt mit ihren mehr als 250 Terrassen. Ciudad Perdida heißt auf Deutsch verlorene Stadt und diesen Namen verdankt sie einem merkwürdigen Umstand. Als 1976 Piloten der kolumbianischen Regierung die von Grabräubern einige Jahre zuvor entdeckte Stätte der Tairona-Kultur aus der Luft orten wollten, suchten sie vergeblich. Die Stadt war verloren im immensen Dickicht des Dschungels, der an einigen Stellen bis an die Karibikküste reicht. Eigentlich heißt der Ort Teiruna oder Teyuna, erklärt uns Celso. Wegen der von den Spaniern eingeschleppten Seuchen haben seine Vorfahren, die mit ca. 2000 Bewohnern damals bedeutendste Siedlung der Tairona-Kultur, im 17. Jahrhundert bereits verlassen.
Teyuna? ¿Por qué le pusieron nombre Teyuna?
Teyuna. Der Name kommt von Terimaku. Er hat diesen Ort erschaffen. Das erzählen die Mamos. Er hat diesen Ort Teyuna getauft, was Kraft, Leben und Seele bedeutet. Teyuna besitzt eine besondere Energie und wurde wie alle heiligen Stätten mit besonderer Energie von Außerirdischen geschaffen.
So erzählen es die Mamos. Also die hohen Priester der Wiwa, Kogi, Arawakos und Kanguamo, jener vier Völker, die das Erbe der legendären Tairona-Kultur bis auf den heutigen Tag bewahren. Ein Ort, der von Außerirdischen erschaffen wurde? Die Neugier wächst, auch ohne Anhänger von Erich von Däniken und seiner Theorie der Götterastronauten in Lateinamerika zu sein. Gespannt bin ich auch deshalb auf den Ort, da eine von zwei hölzernen rituellen Gesichtsmasken von dort stammt, die ich vor meiner Abreise im Ethnologischen Museum in Berlin fotografiert habe und deren Rückgabe die hohen Priester der Korgi schon seit langem fordern. Vor dem Start ins Trekking-Abenteuer treibt mich aber noch eine andere Frage um. Was ist mit der Guerilla, den Drogenbaronen und ihren paramilitärischen Verbänden, die trotz des Friedensabkommens bis auf den heutigen Tag die Gegend unsicher machen? Sandra Gomez von der Agentur Turcol beruhigt.
Sin duda el sendero fue tocado, fue muy tocado y lo llamamos un poco sangriento con todos los.
Natürlich war auch der Pfad nach Ciudad Perdida betroffen. Die illegalen bewaffneten Gruppen lieferten sich vor allem wegen des Drogenanbaus auch in dieser Gegend blutige Gefechte. Das ist kein Geheimnis. Über die Jahre hat sich die Situation jedoch beruhigt und die Menschen der Zone haben ganz auf den Tourismus gesetzt. Viele arbeiten im Tourismus, als Führer, Köche, Landarbeiter.
Und wie war das denn mit der Entführung einer Gruppe Ausländer durch die ELN-Guerilla in Ciudad Perdida?
Ja, das war eine unserer Gruppen, die von Edwin Ray begleitet worden war. Franzosen, Deutsche und andere Ausländer befanden sich in der Gruppe. Später wurde sogar ein Dokumentarfilm darüber gedreht. Das war sehr schlimm. Das ist aber Geschichte und vorbei. Einige waren recht lange entführt, aber am Ende kamen alle frei. Wie gesagt, das ist Geschichte. Das war 2003.
Im Glauben, dass sich die Geschichte nicht ausgerechnet jetzt wiederholen muss, klettern wir auf die Rückbank des Jeeps. An der Ortsausfahrt von Santa Marta steuert unser Fahrer erst noch eine Reifenservicestation an.
Unfreiwillige Pause. Der Jeep hat einen Reifen mit nicht genug Druck und jetzt muss nachgepumpt werden.
Die unzähligen Schlaglöcher und die teils unbefestigte Straße fordern ihren Tribut. Nach gut einer Stunde kurzer Stopp in La Aguacatera, einer Straßenkreuzung. Hier befindet sich der Kontrollpunkt. Celso meldet uns an einem kleinen Holzhäuschen an, entrichtet eine Gebühr und bindet uns farbige Bändchen um, die uns als Besucher der Ciudad Perdida identifizieren. Letzte Einkäufe, eine kleine Taschenlampe, Bananenchips, Wasser und dann kauern wir uns erneut zu viert in den unbequemen hinteren Teil des Jeeps. Wie weit ist es nach Mamey? 12 Kilometer ab Küstenstraße, antwortet der Fahrer. Und wie ist der Zustand der Straße?
So wie du sie jetzt erlebst.
Und die setzt meinen Bandscheiben gehörig zu. Ob der Weg in der Regenzeit überhaupt befahrbar sei, möchte ich wissen.
Es hatte mehrere Tage heftig geregnet. Und am 30. August hat es fast 50 Erdrutsche auf dem Weg vom Dorf zur Küstenstraße gegeben. 15 Tage war die Straße gesperrt.
Fast eine Stunde quält sich der Jeep die holprige Straße hoch nach Mamey, wird immer wieder von flinken Motorradfahrern überholt, die ihre Maschinen leichter an den unzähligen Schlaglöchern vorbeilenken können. Am Ende unzähliger Serpentinen durch eine dichte Vegetation tauchen schließlich mehrere Häuser auf. Mamey ist der letzte größere Ort der Zivilisation Richtung Ciudad Perdida. Seine Entstehung und sein Wachstum hat das recht modern wirkende Dorf mit zahlreichen kleinen Restaurants und Kolonialwarenläden dem Marihuana und später dem Coca-Boom in der Gegend zu verdanken.
Die Siedler haben diesen Ort Alto Mamey genannt, weil 600 Meter weiter oben der Mamey, auf Deutsch der Sapote-Baum, wächst. Nachdem sie hier Marihuana und Coca gepflanzt hatten, tauften sie den Ort Machete Pelado. Blanke Machete. Denn samstags und sonntags kamen sie aus den Bergen zum Feiern und Streiten, attackierten sich mit Macheten und wer keine dabei hatte, um den stand es schlecht. Daher also der Name Machete Pelado.
Kolumbien und die legendäre, von Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez beschriebene endemische Gewalt lassen grüßen, denke ich. Wir stärken uns in einem der zahlreichen kleinen Freiluftrestaurants mit gebratenem Hähnchen, Kochbananen, Reis und Salat. Und dann startet unsere kleine Vierergruppe mit Begleiter
Celso.
Von hier geht es ungefähr 4,5 Stunden zu Fuß weiter. Wir müssen 7,5 Kilometer zurücklegen bis zur Vereda Honduras.
Hasta la Vereda Honduras.
4,5 Stunden für nur 7,5 Kilometer? Unglaublich schaue ich Celso an. Schon an der ersten langen Steigung über einen noch recht breiten Weg wird mein Atem schwerer und mir wird klar, dass dies kein lockerer Spaziergang wird. Wie eine Schlange windet sich ein breiter Weg aus weißem Sand und Gestein, darunter viele Quarze, den Berghang hinauf.
Hier spielen die Siedler von der Gemeinde Machete gegen die der Gemeinde Honduras.
Scherzt Celso, als wir an einem staubigen Fußballplatz kurz vor der zweiten großen Anhöhe ankommen. Fußball bei weit über 30 Grad Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit? Höchstens abends, denke ich. Jetzt am frühen Nachmittag knallt hier die Sonne runter. Es gibt kaum schützende Vegetation. Im Gegenteil. Die Berghänge sind recht kahl. Und das hat seinen Grund.
Zuerst haben die Siedler gerodet und Marihuana gepflanzt. Als es mit dem Marihuana zu Ende ging, wurde Coca gepflanzt. Dann wurden im Rahmen des Plan Colombia die Coca-Plantagen vernichtet. Sie haben Glyphosat gesprüht. Das hat die Vegetation in dieser Zone zerstört. Am Ende haben die Siedler Gras für die Maultiere gesät. Deshalb sieht es hier so kahl aus.
Gras nicht nur für Maultiere. Ein Stier grüßt uns, wobei nicht auszumachen ist, ob wir wirklich willkommen sind. Der Test bleibt uns erspart, die Weide ist eingezäunt. Je näher unsere Füße uns dem ersten Etappenziel, dem Lager Adan, bringen, desto enger werden die Bergtäler und Wege. Auf halber Strecke noch einmal Gelegenheit, Flüssigkeit nachzutanken, an einem kleinen Laden auf einer Anhöhe. Bis hierhin schaffen es auch die Motorräder. Danach kommt man nur noch zu Fuß oder mit dem Maultier weiter. Auch das Mobiltelefon empfängt kein Signal mehr. Ab jetzt sind wir ganz auf uns und unseren Begleiter Selzo gestellt. Die Wege werden immer enger, steiniger und rutschiger. Die Vegetation wird zunehmend dichter, die Geräuschkulisse intensiver. Vor dem letzten, extrem steilen Abstieg ist ein immer intensiver werdendes Rauschen zu hören, das uns ab jetzt ständig begleiten wird. Das Wasser des Puritaca-Flusses, der sich aus weit über 3000 Metern von den Höhen der Sierra Nevada über riesige Steine und Geröll abwärts in die Karibik stürzt. Wir steigen hinab in ein enges Tal, unten ein paar Häuser, Maultiere. Über eine Holzbrücke gelangen wir zu unserem Camp Cabaña Adan. Lange Reihen mit Doppelbetten aus Holz, sämtlich mit Toldillos, also weißen Moskitonetzen umhüllt, stehen im Freien. Ein Wellblechdach schützt vor Regen. Selzo zeigt uns unsere Schlafplätze. Erschöpft lassen wir uns an einem der gegenüberliegenden langen Biertische nieder und hängen unsere schweißgetränkte Kleidung zum Trocknen, vergeblich, wie sich am nächsten Tag herausstellen wird. Unsere kleine Vierergruppe hat einen eigenen Koch mit auf der Tour. Giancarlos, Mitte 20, auch im Dschungel steht schick gekleidet, bietet Kaffee oder Tee zur Stärkung an. Später, nach einem kühlen Bad im Naturschwimmbad des eiskalten Puritaca-Flusses, beköstigt er uns mit frittiertem Fisch, leckerem Gemüse und Reis.
Ich muss immer etwa 1,5 bis 2 Stunden vor der Gruppe ankommen, damit ich ausreichend Zeit habe, alles gut vorzubereiten, damit das Essen lecker zubereitet ist, wenn die Gruppe ankommt, und damit ich gleich Kaffee, Tee oder Trinkschokolade anbieten kann.
An jedem der 5 Tage hat Giancarlos uns mit einem anderen Frühstück, Mittag und Abendessen überrascht. Mal Fleisch, mal Fisch oder Hähnchen, Bohnen, Eier, die für die kolumbianische Küste typische Arepa Huevo, das in einer Teigtasche aus Mais eingebackene Ei. Das Ganze gewürzt mit Naturkräutern der Sierra, wie zum Beispiel Bergkoriander. 4 indigene Gruppen bewohnen die Sierra, erläutert indes unser Begleiter Selzo beim abendlichen Briefing. Etwa 13.000 Canguamo, 17.000 Viva, 30.000 Arawakos und 33.000 Kogi. Die Canguamo seien die verwestlichsten. Die meist weit oben in den Bergen lebenden Kogi hätten die reinste Kultur. Alle Ethnien sprechen unterschiedliche Sprachen und blieben grundsätzlich unter sich. Nur die Viva und Kogi hätten sich zeitweise vermischt und sprechen ähnliche Formen der Chibcha-Sprache, erklärt Selzo, der selbst zur Gruppe der Viva gehört. Spirituell geführt werden alle Gruppen von den sogenannten Mamus, den hohen Priestern. Das Wissen wird mündlich von den älteren Mamus auf die Jungen übertragen, die dazu die ersten 18 Jahre ihres Lebens in der Dunkelheit von Höhlen leben, damit sie ohne Ablenkung visueller Eindrücke der realen Welt, Aluna, die spirituelle Welt, die Welt der Gedanken hinter der materiellen Welt erfassen können. Jeder Eingriff in die Natur muss von den Mamos spirituell vorbereitet werden, damit die Harmonie zwischen Mensch und Natur nicht gestört wird. Während er erzählt, taucht Selzo ständig einen Holzstab in einen ausgehöhlten Kürbis, Poporo genannt, und führt etwas Muschelkalkpulver in seinen Mund. Der Kalk soll die belebende Substanz aus den gerösteten Kokablättern lösen, die er sich zuvor in den Mund geschoben hat. Anschließend reibt er mit dem Stab eine Mischung aus Speichel, Kalk und Kokablätterresten an die äußere Hülle des Poporo, den die jungen Indigenen vom Mamo bekommen, wenn sie als Männer initiiert werden.
Der Poporo stellt 3 Elemente dar. Der Stab steht für die Gletscher, der eine Teil des Kürbisses repräsentiert die Natur, der andere Mutter Erde. Bevor der Mamo den Poporo überreicht, müssen die jungen Männer eine 5-tägige Probe bestehen. Danach dürfen sie auch heiraten. Für den Mamo und die Männer und für die Sacha, das weibliche Pendant zum Mamo und die Frauen, gibt es unterschiedliche Versammlungshütten.
Celso lässt uns noch ein paar der bitteren Coca-Blätter probieren und weist darauf hin, dass wir die Indigenen, denen wir morgen beim Eintritt ins Reservat vermehrt begegnen werden, nicht ohne vorherige Erlaubnis fotografieren sollen. Nur noch das Zirpen der Grillen und das Rauschen des Buritaka sind nach 9 Uhr abends im Camp noch zu hören. Die vom ersten Marschtag ermüdeten Körper sehnen sich nach Schlaf im Wissen, dass wir am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang Schlag 6 zur längsten Etappe aufbrechen und uns vorher noch waschen, packen und frühstücken müssen.
Heute machen wir den Recorrido.
Von der Vereda Honduras laufen wir heute zunächst 1,5 Stunden durch Siedlergebiet bis zum Reservat der Kogi, Viva und Arhuacos. Wir laufen am Kogi-Dorf Muntanchi vorbei, danach geht's nach Mumake, wo wir Mittag essen, und anschließend geht's zum Camp Paraíso.
Eine Mammutstrecke von fast 17 Kilometern. Und steht der härteste Tag bevor, der gleich mit einem extrem steilen Anstieg beginnt, dann aber durch noch recht zugängliches Siedlergebiet führt bis nach Mata Café, wo wir uns mit frisch gepresstem Orangensaft erfrischen.
Mata Café, Kaffeepflanze heißt dieser Ort, weil es hier ein paar Kaffeepflanzen gab. Im Jahr 1982 organisierten sich die Indigenen und nach Gesprächen der Mamus und der kolumbianischen Regierung wurde das Reservat eingerichtet.
Denn zunächst der Marihuana und später der Coca-Boom und natürlich der bewaffnete Konflikt zwischen Guerilla, Paramilitärs und Militärs hatte die Indigenen immer weiter in die Berge zurückgedrängt. Das Reservat dient jetzt zu ihrem Schutz und der noch immer heiligen Stätte Ciudad Perdida oder Teyuna, die jedes Jahr im September für Besucher geschlossen bleibt, damit die Mamus dort ihre Rituale durchführen können. Wir passieren Mutanji, wo die Corgi sich um ihre Tiere und Pflanzen kümmern und uns keines Blickes würdigen. Nach einer guten Stunde durch die immer dichter werdende Vegetation erreichen wir eine Anhöhe mit dem Häuschen einer Viva-Familie. Eine ganz in weiße Baumwollkleidung gehüllte Frau, barfuß, mit langem pechschwarzem Haar begrüßt uns, führt uns zu einem Unterstand, setzt sich auf einen Holzblock und zeigt, wie sie mit einer kleinen Spindel zunächst kleine Schnüre aus Baumwoll und Agavenfasern spinnt und aus diesen dann die traditionellen Umhängetaschen fertigt.
2 bis 4 Wochen Arbeit pro Tasche brauche ich. Ich fange immer nachmittags an zu spinnen und dann zu weben.
Verkauft werden die Taschen am Ende für $20 bis $60.
Este tipo de caracol se consigue en los 4 lugares, lo que es en Riohacha, en los Camarones.
Celso nutzt die Gelegenheit zu erklären, wie der Muschelkalk gebrannt und zerkleinert wird, den er in seinem Poporo mit sich führt, um die Substanz aus den Blättern der für die Indigenen heiligen Coca-Pflanze zu lösen. Dann müssen wir weiter. Mumake, das nächste Lager, wartet mit einem kühlen Bad im Buritaka-Fluss, einem leckeren Mittagessen und nach 1,5 Stunden praller Mittagssonne endlich wieder trockenen Kleidern, wenn auch nur für einige Minuten. Die feuchtheiße Luft treibt den Schweiß aus den Poren. Die immer engeren Wege, die sich die Berge dieses tropischen Regenwaldes hoch und runter schlängeln, lassen die Füße immer schwerer werden, die Oberschenkel schmerzen. Es gibt keine Zeit innezuhalten, um die einzigartigen schwarz-orangenen Schmetterlinge in ihrem Spiel über den Farnen zu beobachten oder den Vogelstimmen mit der gebührenden Aufmerksamkeit zu lauschen.
Der Wald wird immer enger und immer noch gibt es hin und wieder Bananenstauden. Wir überqueren immer wieder kleine Flüsse, die von der Sierra Nevada runterstürzen, mit viel Geröll über viele Steine. Der Weg ist eng und wir müssen immer noch 40 Minuten laufen, seit 5 Uhr morgens unterwegs und jetzt ist es schon fast 4 Uhr mit einer kleinen Schwimmpause unterwegs und Mittagspause, aber wir werden sehr froh sein, wenn wir heute Abend im Paradies angekommen sind. Paradiso heißt die Station, wo wir heute Abend übernachten werden.
Kurz vor Einbruch der Nacht erreichen wir endlich Camp Paraíso am Ufer des Buritaka-Flusses. Wir duschen. Danach serviert Koch Gian Carlos Fleisch mit Linsen, Schokoriegel und Obst als Nachtisch. Touristenführer Pedro Patiño bereitet uns auf das Ultimative am nächsten Morgen, den Aufstieg nach Ciudad Perdida vor, und erzählt die Geschichte dieses für die Nachfahren der Ureinwohner der Sierra Nevada, der Tairona, heiligen Ortes.
Die Tairona sind von hier verschwunden. Sie haben diese Siedlung wegen der von den Spaniern eingeschleppten Krankheiten und Seuchen verlassen. Das war so um das Jahr 1650 herum. Entdeckt haben ihn später dann einige Bauern, die Gräber geplündert haben.
Eher zufällig sind Mitglieder der Familien Sepúlveda und Restrepo 1972 bei ihren räuberischen Streifzügen durch die Wildnis auf eine Mauer- und Natursteintreppe am Buritaca-Fluss gestoßen, erzählt Pedro weiter. Die unglaublich schönen und wertvollen Gold- und Keramikobjekte aus den Grabstätten weckten schnell Neugier und Begehrlichkeiten auch bei anderen.
1976 bekriegen sich die beiden Familien, die zuerst den Ort entdeckt hatten. Die Restrepos wollen ein Mitglied der Familie Sepúlveda ermorden lassen. Es kommt zu einem regelrechten Krieg mit Gewehren und Macheten zwischen den beiden Familien. Es gab aber auch noch die große Familie von Frankie Ray, eines anderen Grabräubers, der fürchtete, in den Konflikt hineingezogen zu werden. Frankie Ray beschließt daraufhin, die Behörden über den Ort zu informieren, um den Krieg zu beenden.
Zur Belohnung wurde Frankie Ray beauftragt, den Ort gemeinsam mit Experten archäologisch zu erschließen, denn er kannte ihn bestens. Erst 1982 waren die mehr als 250 Terrassen halbwegs vom Urwald gereinigt und zugänglich. Ciudad Perdida wurde zum nationalen Kulturerbe durch die kolumbianische Regierung erklärt. Erste Hubschrauber-Exkursionen fanden statt, bis diese zum Schutz der Terrassen untersagt wurden. Der einzige Zugang nach Ciudad Perdida heutzutage ist der etwa 25 Kilometer lange Trekkingpfad von Mamey aus, der bei Regen zu einer matschigen Rutschpartie wird. Selbst die Maultiere, mit denen unser Koch Gian Carlos und seine Kollegen das Essen in die jeweiligen Camps bringen lassen, haben bei starken Regenfällen ihre Schwierigkeiten in diesem steilen, teils lehmigen Terrain. Nur 1 Kilometer fehlt von Camp Paraíso unten am Buritaca-Fluss nach Ciudad Perdida. Es ist jedoch der härteste Kilometer der gesamten Strecke, wie wir am nächsten Morgen erfahren. Nach gut 20 Minuten auf einem engen, von Gummibäumen und Farnen gesäumten Trampelpfad müssen wir den wilden Buritaca-Fluss überqueren. Wir nutzen eine Flaschenzugkonstruktion und vermeiden so, bis zur Gürtellinie nass zu werden und womöglich auf den glitschigen Steinen im eiskalten Wasser auszurutschen. Wir stehen vor einer Natursteintreppe. Celso mahnt uns, aufzupassen, nicht zu stolpern, da die Steine sehr uneben und wackelig seien. Nach den ersten 150 Stufen kommt uns ein etwas korpulenter Amerikaner mit seinem Begleiter entgegen. Kurz vor dem Ziel gibt er auf, muss den ganzen Weg mit dem Maultier zurück. Wir quälen uns weiter über die sehr unebene, steile Natursteintreppe. Die Strapaze hat sich gelohnt. Oben angekommen, öffnet sich eine magische Welt inmitten des intensiven Grüns des Dschungels.
Über 1200 Stufen führen hinauf nach Ciudad Perdida oder Tayuna oder Tairuna, wie die Indigenen sagen, ein heiliger Ort. Und es gibt hier 250 Terrassen. Die Sonne geht gerade richtig auf. Hinter den Bergen ist es 8 Uhr und es gibt viele Reflexionen der Sonne auf den Terrassen.
Der erste Eindruck ist überwältigend. Celso zahlt die 10 Euro Eintrittsgebühr pro Person, versammelt unsere kleine Gruppe im Kreis um die erste von hohen Bäumen umrankte Terrasse und händigt jedem ein getrocknetes Kokablatt aus. Wir sollen es zwischen Zeigefinger und Daumen halten. Dann bittet er uns, die Augen zu schließen, um alle negativen Gedanken und schlechte Energie rauszulassen. Anschließend legen wir die Kokablätter in die Mitte auf einen kleinen Haufen in eine Art Feuerstelle. Diese Reinigungszeremonie, die längst nicht alle Besucher durchführen, ist wichtig, denn
Tayuna besitzt eine besondere Energie.
und wurde wie alle heiligen Stätten mit besonderer Energie von Außerirdischen geschaffen. Teyuna bedeutet Kraft, Leben und Seele.
Ich glaube nicht an Außerirdische, doch der besonderen Energie dieses Ortes kann auch ich mich nicht entziehen. Umrandet vom Dickicht unterschiedlichster Grünschattierungen liegt der Ort hier in den Bergen der Sierra Nevada auf einer Linie zwischen dem ewigen Schnee und der Karibikküste. Zu sehen sind unzählige steinumrandete Terrassen, die teils als Tempel, teils als Wohnhäuser und auch als Grabmarkierungen dienten. Da die Häuser aus Lehm waren, sind hier, anders als im peruanischen Machu Picchu, keine hohen Mauern mehr, keine Ruinen zu sehen.
Die viereckigen Terrassen wurden von den Arhuaco, die ovalen von den Canguamo, diese hier von den Biwa und die da oben von den Kogi genutzt.
Erläutert Celso und führt uns über eine riesige breite Treppe zu den Tempelterrassen. Nach geschätzten weiteren 300 Stufen erreichen wir die höchste Terrasse. Wir befinden uns zwar nur etwa 1250 Meter über Meeresniveau, aber der Blick ist betörend. Über uns steile Berghänge mit grünem Dickicht, hinter denen sich der ewige Schnee der Sierra Nevada nur erahnen lässt. In ein paar hundert Metern Entfernung ein Wasserfall, dessen Tosen bis zu uns dringt. Unter uns liegen die großen zeremoniellen Terrassen vor der Kulisse eines undurchdringlichen Dschungels an den Berghängen und riesiger Palmen, die wie Wachtürme am Rande in den Himmel ragen. Hier also fanden die Zeremonien statt und seit 2009, seit es ein wenig ruhiger geworden ist im bewaffneten Konflikt zwischen Guerilla, Paramilitärs und Militär, finden sie wieder statt. Im September bei Äquinoctium, wenn Tag und Nacht gleich lang sind und die Sonne hier senkrecht steht. Im Gegensatz zu Machu Picchu ist Teyuna für die Völker der Sierra noch immer ein heiliger Ort.
In der Geschichte der Mammon nos cuentan.
Die Mammos, die hohen Priester, erzählen uns, dass diese heiligen, energetisch bedeutsamen Orte von Außerirdischen errichtet wurden. Teiku war ein Außerirdischer, der dort Objekte aus Gold fertigte. Er hinterließ haltbare Gegenstände aus Gold und Keramiktöpfe, in denen Quarze und spezielle Steine aufbewahrt wurden. Diese Steine besitzen die Energie des Wassers, der Bäume, der Erde und der Tiere hier in den Bergen.
Esa piedra contiene la energía del agua, de los árboles, de la tierra, de los animales que están en la montaña.
Figuren aus Gold und Tiere und Töpfe aus Keramik, edle Steine, sie waren es, die die Grabräuber angelockt haben. Viele der von Teyuna gestohlenen Objekte sind heutzutage im Goldmuseum in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá oder in privaten Sammlungen zu finden. Eigentlich gehören sie aber den Erben der Teyuna-Kultur, die diese bis heute für ihre Rituale, für die Kommunikation mit den Ahnen und der Natur nutzen, so wie die beiden hölzernen Sonnenmasken der Kogi, die sich im Ethnologischen Museum in Berlin befinden. Eine der fast 600 Jahre alten Masken stammt ursprünglich aus Teyuna. Was wissen die Mammos hier über diese Maske? Mein Begleiter Celso führt mich über einen engen Pfad zu einer Hütte. Hühner laufen durch einen Gemüsegarten. Es ist das Wohnhaus von Mama Romaldo, dem Hüter von Teyuna. Jeden Abend befreit er den Ort von der negativen Energie der Touristen. Er trägt die typische helle Baumwollkleidung der Kogi. Seine langen, schwarzen Haare schauen seitlich unter der kegelförmigen Mütze des Mammus hervor. Vor dem Bauch baumelt die Mochila, die Umhängetasche, aus der er eine Handvoll Coca-Blätter nimmt und sie in die Tasche meines Begleiters Celso steckt. Der erwidert die für die Indigenen der Sierra typische Begrüßungsgeste. Romaldo grüßt auch mich. Als ich Mama Romaldo das Foto der beiden Masken aus dem Museum in Berlin zeige, verändert sich schlagartig sein Gesicht. Ungläubig blickt er auf die Bilder. Ob er in Ciudad Perdida Rituale mit solchen Masken durchführe, will ich wissen.
Wir können hier nur mit dem Stock Rituale durchführen. Die Masken, die früher hier waren, sind gestohlen worden. Die beiden Sonnenmasken von dem Foto wurden benutzt, um den Göttern eines jeden Elementes Opfer darzubringen. Die Masken stellten eine starke Verbindung in verschiedenste Dimensionen her.
Romaldo weiß nicht mehr, wann die Masken aus Tayuna verschwunden sind, übersetzt unser indigener Begleiter Celso weiter. Aber er weiß, dass sie zuletzt in Noawaka und Hukumeji, den religiösen Zentren weiter oben in den Bergen, für Zeremonien genutzt wurden. Dort hatte der Ethnologe Konrad Theodor Preuß 1915 geforscht und die Masken durch einen Erbstreit auf zweifelhafte Art und Weise erworben. Ob die Maske jemals nach Tayuna zurückkehrt? Mama Romaldo wünscht sich das. Er bindet mir eine Seguranza, ein Bändchen, zu meinem Schutz um und verabschiedet sich mit hoffnungsvollem Blick. Celso führt uns zurück durch ein wahres Labyrinth an Terrassen zu einem riesigen Stein. Hier seien die Topografie und energetisch relevanten Orte des westlichen Teils der Sierra eingraviert. Der Wimaco, der Außerirdische, habe ihn geschaffen. Ob Erich von Däniken am Ende mit seinen Götterastronauten vielleicht doch recht hat? Die Magie der sonnenüberfluteten Terrassen, die deutlich spürbaren energetischen Schwingungen, der überwältigende Anblick einer überbordenden Natur, die mit sich im Einklang scheint, eine bessere Belohnung für die Plackerei des Dschungeltrackings hätte ich mir nicht vorstellen können. Leider darf niemand mehr in Ciudad Perdida übernachten. Ohnehin wäre es den Mamos am liebsten, die heilige Stätte bliebe allein den Indigenen vorbehalten. Die jüngeren Brüder, wie sie uns nicht-indigenen Besucher nennen, bringen zu viel negative Energie, sagen die Hohenpriester. Uns hat der Besuch jedenfalls mit positiver Energie aufgeladen. Der Abstieg über die mehr als 1200 Stufen der Natursteintreppe fällt leicht. Selbst der stundenlange Regen, der nach einem schnellen Mittagessen in Camparaíso die 7 Kilometer Dschungelpfad bis zum Lager Mumake in eine Schlammpiste verwandelt, tut der Stimmung keinen Abbruch. Froh sind wir allerdings, dass wir für die Rückkehr nach Mamé 2 Tage eingeplant haben. Das gibt Gelegenheit, die unbeschreibliche Wucht und Schönheit der Natur, die Wälder und Wasserfälle, die Farbenpracht einzigartiger, nur hier existierender Schmetterlings- und Vogelarten ohne Hast zu genießen. Hier schlägt das Herz der Welt, sagen die Erben der Tairona. Jedes Klima, fast jede Spezies und vor allem eine reine indigene Kultur wie vor mehr als 1000 Jahren lassen die Trekkingtour nach Ciudad Perdida zu einem unvergesslichen Abenteuer werden.
Burkhard Birke unterwegs auf dem Pfad zur verlorenen Stadt in Kolumbien. Eine beneidenswerte Recherche. Und in der nächsten Folge des Podcasts der Reportage können Sie Zeuge der Wiederauflage eines wirklich legendären Fußballspiels auf dem Tempelhofer Feld in Berlin werden. Mein Name ist Eberhard Schade. Wir hören uns wieder.